Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das Statement ist nur eine Seite lang. Ein unscheinbares Textdokument, gepostet auf Social Media. Aber der Inhalt stellt die USA mal wieder auf den Kopf.
We have some breaking news as President Joe Biden has just announced that he is dropping out of the 2024 presidential race.
Biden wrote, quote, I believe it is in the best interest of my party and the country for me to stand down.
Everything in politics sort of broke wide open.
Joseph R. Biden Jr., wie es in dem Dokument zu lesen ist, zieht sich aus dem Präsidentschaftswahlkampf zurück. Anscheinend wurde die Kritik nach seinem katastrophalen TV-Auftritt nun doch zu groß. Und was jetzt?
We have 107 days until election day. Together we will fight. And together we will win.
Kamala Harris, die bisherige Vizepräsidentin, will laut einem ersten schriftlichen Statement das Ruder übernehmen. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Hat sie das Zeug, um Donald Trump zu schlagen?
Das ist die Chance ihres Lebens. Da ist noch sehr viel Zeit, aber die Zeit muss gut genutzt werden.
Wir sprechen heute darüber, was Joe Biden denn nun wirklich zum Aufgeben bewogen hat. Und darüber, wer statt ihm die Demokraten retten kann. Erik Frey, du bist leitender Redakteur beim Standard und bist vor einigen Wochen schon hier im Podcaststudio gesessen und hast analysiert nach dieser katastrophalen TV-Rede von Joe Biden, dass er mehr oder weniger am Ende ist. Es wäre nur noch eine Frage der Zeit gewesen damals. Jetzt ist die Zeit abgelaufen und wie hat sich dann das Ende jetzt konkret abgespielt?
Ja, es hat eine Zeit lang gedauert. Joe Biden hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt.
Well, let me say this as clear as I can. I'm staying in the race.
Er wollte nicht aufgeben, er wollte Kandidat bleiben und hat in diesen Wochen ständig versucht zu beweisen, dass das nur eine, wie er gesagt hat, schlechte Nacht war, einfach ein Unglück und dass er eigentlich noch immer stark genug ist, kohärent genug ist, geistig völlig fit ist.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin, President Zelensky.
Und das ist ihm aber nicht gelungen. Seine Auftritte waren weiterhin, sie waren vielleicht nicht so schlecht für die Debatte, aber sie waren zum Teil verfahren, sie waren gemischt. Man hat sein Alter so stark gemerkt. Und in dieser Zeit ist auch der Druck aus der eigenen Partei immer lauter geworden, immer stärker geworden.
Rob, it's being reported that former President Obama has told allies that President Biden needs to seriously consider the viability of his candidacy.
You have former House Speaker Nancy Pelosi having a tough conversation with President Biden, showing him the polls, then revelations that leader Schumer had a blunt conversation, showing him the poll numbers, showing him that if he stays in this race, he could potentially jeopardize down ballot races.
Die Umfragen haben sich verschlechtert. Und es war dann irgendwie schon klar, wenn die Partei nicht hinter ihm steht, dann sind seine ohnehin angeschlagenen Chancen, gegen Donald Trump im November zu bestehen, praktisch nicht mehr existent. Und er hat dann eigentlich nur noch gesagt, okay, gib mir noch etwas Zeit, ich brauche mehr Zeit, ich brauche noch eine Woche. Dann hat er Covid bekommen, hat sich isolieren müssen und irgendwann, vergangenen Freitag, also hat man schon gemunkelt, an dem Wochenende könnte er einen Rückzug verkünden und tatsächlich hat er offenbar am Samstagabend im Kreis seiner Familie, nachdem ihm noch einmal die ganz schlechten Umfragewerte präsentiert wurden, den Entschluss gefasst, er macht das am nächsten Tag. Er hat es in Form eines Briefes gemacht, er ist nicht vor die Kamera getreten, was wahrscheinlich auch etwas über seinen jetzigen Zustand und seine Verfassung aussagt. Und das Paradoxe ist, diesen Brief hat er auf der Plattform X, damals Twitter, veröffentlicht, die ja Elon Musk gehört, der inzwischen zu einem ganz großen Unterstützer und Fan von Donald Trump geworden ist.
Und ihm auch viel Geld spenden will. Dieser Brief dürfte auch in die Geschichte eingehen. Er schreibt da drinnen, es war die größte Ehre meines Lebens als Präsident zu dienen, aber ich habe jetzt das Gefühl, dass ich meiner Partei und dem Land mehr dienen kann, indem ich zurücktrete. Aber warum gerade jetzt? Du hast gerade schon gesagt, er hat einige Wochen sich noch Zeit zum Nachdenken genommen, hat jetzt viel nachdenken können in dieser Corona-Isolation. Hat es jetzt noch einen konkreten Ausschlag gegeben, der jetzt wirklich das Fass zum Überlaufen gebracht hat?
Das ist schwer zu sagen. Es waren halt noch eine Stimme, noch ein Abgeordneter, noch ein Senator. Also immer mehr. Es war eine Lawine, die hier schon losgetreten ist. Ja, irgendwann hätte er vielleicht noch versuchen können, eine Woche auszuharren. Dann hätte er noch starrsinniger, noch isolierter gewirkt. Also ich glaube, es war schon ziemlich spät, dass er die Notbremse gezogen hat. Hätte er das vor 2 Wochen gemacht, wäre es mit noch mehr Würde gewesen. Ich glaube, jetzt ging es gerade noch. Und ich glaube, so wird es ihm noch immer gelingen, seine Reputation, sein Ansehen auch für die Geschichtsbücher zu bewahren.
Hat das jetzt irgendwelche konkreten Konsequenzen? So einen Brief von einem amtierenden US-Präsidenten sieht man auch nicht jeden Tag. Wird er jetzt auch sofort zurücktreten als Präsident, wie das früher spekuliert worden ist, teilweise schon?
Also in dem Brief hat er ganz dezidiert gesagt, er tritt jetzt als Kandidat zurück, um sich für die verbleibende Amtszeit auf seine Arbeit als Präsident zu konzentrieren. Das heißt, nein, er hat nicht vor, zurückzutreten. Und ich glaube, er sieht das auch so und ist auch entschlossen, bis zum, das wäre dann, glaube ich, der 20. Jänner 2025 im Amt zu bleiben. Persönlich glaube ich, es wäre die nächste gute Tat, wenn er irgendwann im Frühherbst nach der Nominierung seiner Nachfolgerin, von dem kann man ausgehen, und das wäre ja mit großer Sicherheit Kamala Harris, dass er dann sehr wohl ihr auch das Amt, das Präsidentenamt übergibt, weil als Vizepräsidentin zu kandidieren ist nicht ganz leicht. Einerseits ist man verantwortlich für die Politik der letzten Jahre, gleichzeitig hat man nicht die Möglichkeiten, auch das Ansehen, so diese Stärken, die das Präsidentenamt gibt. Aber ob Biden dazu bereit sein wird, ich würde jetzt einmal sagen, nein, dann müsste es ihm schon gesundheitlich schon um vieles schlechter gehen, dass er diesen nächsten Schritt setzt.
Man sieht schon, es gibt viele offene Fragen für die Zukunft, die wir besprechen müssen, aber ich würde gerne ganz kurz zurückschauen, weil es nämlich ja mittlerweile auch schon sehr viele Wahlkampfreden von der Konkurrenz von Donald Trump gibt, wo die Arbeit von Joe Biden, die er in den letzten 4 Jahren geleistet hat, komplett vernichtet wird, schlecht geredet wird. Da ist die Rede davon, wirtschaftlich hätte es noch nie so schlecht ausgesehen für die USA wie jetzt in den letzten Jahren. Ist denn das wirklich so oder was für ein Vermächtnis wird Joe Biden jetzt zurücklassen?
Also, was immer Donald Trump sagt, man darf es nicht glauben. Er bezeichnet ihn ja immer als Crooked Joe Biden, der betrügerische Joe Biden. Joe Biden ist vieles, er ist kein Betrüger, er ist absolut ein ehrlicher Mensch. Nein, die USA stehen in vieler Hinsicht sehr gut da und stehen besser da als zum Zeit des Amtsantrittes. Die Wirtschaft ist stark gewachsen. Die Arbeitslosigkeit ist auf einem niedrigsten Stand seit langer Zeit. Biden hat viele, viele legislative Erfolge errungen. Er hat ein Klimaschutzgesetz durchgebracht, womit jetzt die USA endlich hier auch ein bisschen auf europäischer Linie sind und gegen den Klimawandel tatsächlich etwas tun. Er hat ein Infrastrukturgesetz durchgebracht, wo Milliarden und Milliarden in die marode Infrastruktur jetzt investiert werden, von denen sehr viele der Gemeinden und Gegenden profitieren, die eigentlich Trump unterstützen. Die Leute wissen es gar nicht oder sie wollen es nicht wissen, dass das Geld dorthin nur fließt und die Jobs dorthin nur fließen, weil Biden das durch den Kongress durchgebracht hat. 2 Dinge sind für ihn schlecht gelaufen. Das eine war die Inflation. Ja, die Inflation ist hochgegangen, nicht so hoch wie bei uns in Österreich, aber trotzdem, die Preise sind gestiegen und Inflation ist ein Gift für Menschen. Die sehen das sofort, die Preise im Supermarkt sind gestiegen, das Leben ist teurer geworden und dass sie selbst auch jetzt mehr verdienen, weil die Löhne auch gestiegen sind, merken sie dann nicht so sehr, das vergessen sie sehr leicht. Also Inflation macht jeden amtierenden Präsidenten unpopulär und das Zweite ist, die Welt ist noch viel, viel unruhiger, gefährlicher geworden. Der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Gaza, all das hat das Gefühl gegeben, dass seine Außenpolitik weniger erfolgreich ist als die von Donald Trump. Donald Trump hatte Glück. In seinen 4 Jahren gab es relativ viel Stabilität. Dazu hat er sehr wenig beigetragen. Im letzten Jahr kam die Corona-Pandemie, die natürlich eine Katastrophe für viele Menschen war. Interessanterweise haben das sehr viele Menschen wieder vergessen. Also sie assoziieren Trump nicht mit Corona, auch weil ja mittendrin der Machtwechsel war, gegen den ja Trump angekämpft hat. Biden übernahm, also Biden wird mit Corona, mit den Lockdowns, mit all dem genauso stark assoziiert wie Trump. Also das Bild, das die USA derzeit oder die Amerikaner von ihrem Land haben, ist deutlich schlechter als die Lage. Die Stimmung ist schlechter als die Lage. Und die Zuversicht ist gesunken. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch in Europa, in vielen Staaten, auch bei uns merkt. Es geht den Menschen gar nicht so schlecht, aber sie haben die Sorge vor der Zukunft. Und vielleicht war Biden nicht der Mann, der ihnen das wirklich gut vermitteln konnte.
Und das heißt, wenn man jetzt auf die medialen Reaktionen schaut, auch von den ganz normalen Menschen, die jetzt auf diese Breaking News gestern und heute reagieren, da herrscht schon vor eine gewisse Dankbarkeit für die Arbeit von Joe Biden und auch für diesen würdevollen Rücktritt jetzt.
Naja, das kommt darauf an, wen man fragt. Also wenn man in Washington D.C. auf die Straße geht, wie das jetzt viele Korrespondenten tun, weil sie dort ihre Büros haben, dort sind 90% Demokraten. Wenn man irgendwo in Texas oder in Alabama geht, nein, dort glauben sie alle an das, was Trump behauptet. Biden ist ein Verbrecher, Biden fährt das Land an die Wand. Und das eine Thema, was auch Biden schadet, ist Migration. Die letzten Jahre sind die Zahlen derer, die über die mexikanische Grenze gekommen sind, sehr, sehr hoch. Auch für Menschen, die nie einen Migranten sehen, haben das Gefühl, da, das ist eine Art von Invasion. Nein, ich glaube, es ist gespalten. Für die Republikaner, die sind überhaupt nicht glücklich darüber, dass Trump Camp ist jetzt verzweifelt, weil sie ihren ganzen Wahlkampf darauf ausgerichtet haben, gegen den alten Greis Biden anzukämpfen. Und unter den Demokraten, glaube ich, ist schon eine große Mehrheit, das haben Umfragen gezeigt, wollten, dass Biden geht, obwohl sie gefunden haben, er war ein guter Präsident. Aber sie haben genau gewusst, jetzt geht es gerade noch. Aber in 4,5 Jahren wird dieser Mann wahrscheinlich nicht mehr in der Lage sein, sein Amt wirklich auszuüben. Viele Menschen haben ältere Eltern oder Großeltern und sehen, was so im Alter zwischen 81 und 85 passiert, wie doch viele, viele Menschen auch abbauen. Und ich glaube, da ist eine Dankbarkeit sicher da.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapid-response.
Erik, also schauen wir nach vorne auf die vielen Fragen, die sich jetzt ergeben aus diesem Rückzug von Joe Biden aus dem Präsidentschaftsrennen, und du hast es schon angesprochen. Das Naheliegendste ist jetzt mal, dass seine Vize Kamala Harris auch als Präsidentschaftskandidatin für die Demokraten übernehmen wird. Ist denn das jetzt schon gesetzt?
Formal noch nicht, aber faktisch ja. Ich glaube, dass es praktisch keine Möglichkeit mehr gibt, Kamala Harris hier zu verdrängen. Hätte Biden vor einigen Wochen seinen Rückzug angekündigt und hätten dann einige von den möglichen Kandidaten, und da gibt es sehr viele, die Demokraten haben viele, viele talentierte, inzwischen auch erfahrene und auch beliebte Politikerinnen und Politiker, die davon träumen, selbst Präsident zu werden. Dann wäre möglicherweise hier ein Kampf entstanden, eine Art von Mini-Vorwahl gekommen, eine Umfragen hätten sie das dann alles gemacht. Jetzt war das Gefühl, jetzt ist man schon so knapp vor dem eigenen Parteitag, wo die Entscheidung fallen muss. Man hat die Einigkeit gesehen, die die Republikaner auf ihrem Parteitag ausgestrahlt haben. Und Joe Biden hat, indem er auch sofort gesagt hat, Kamala Harris ist meine Favoritin, ist meine Nachfolgerin, hat er eigentlich einfach ein fait accompli geschaffen. Es hat sich auch bisher noch kein einziger anderer Kandidat aus der Deckung gewagt. Und ich glaube, es wird auch jetzt niemand mehr tun. Weil wer immer es täte, dem würde man sofort vorwerfen, dass er oder sie die Partei ja spalten, dass sie wahrscheinlich keinen Erfolg haben werden, weil Harris doch eine Mehrheit hinter sich hat, sondern dass die nur Unfrieden bringen und die eigenen Wahlchancen schmälern. Nein, das ist jetzt eine klare Botschaft. Im Moment ist Kamala Harris die Thronfolgerin, ist die, die jetzt diesen Karren aus dem Dreck ziehen muss. Und die einzige Art, wie sie es machen kann, ist, indem viele mit anpacken und mit ihr mitziehen.
Trotzdem wird man aktuell geradezu bombardiert mit Namen von Gouverneuren oder anderen Demokratinnen und Demokraten, die eben auch Ambitionen haben könnten. Muss ich mir alle diese Namen überhaupt nicht merken, oder gibt es da doch 2, 3 wirklich wichtige?
Man kann sie sich gut merken, weil Harris muss ja einen Vizepräsidenten oder Präsidentschaftskandidatin dann noch aussuchen. Also die kommen alle dann noch einmal in Frage, oder sehr viele von denen. Also mein Favorit ist der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, der ein junger, ich glaube er ist 48, gut aussehender, eloquenter, Politiker ist, der in einem sehr konservativen Bundesstaat das Demokrat mehrmals gesiegt hat. Und das ist schon eine ganz große Leistung. Es geht nicht darum, dass sie Kentucky gewinnen werden. Kentucky wird sicher für Trump wählen. Aber er schickt einfach eine Botschaft aus, dass dieses Ticket, wie das ja heißt, also die beiden Kandidaten jetzt nicht nur aus dem liberalen Kalifornien kommen und nicht nur eine Ost- oder Westküsten-Elite darstellen, sondern wirklich aus dem Herzen des Landes. Im Gespräch ist auch immer wieder der Gouverneur von Pennsylvania, Dan Shapiro, der auch sehr populär in Pennsylvania ist. Allerdings ist er erst in seiner ersten Amtszeit, ist noch relativ unerfahren. Und ja, natürlich, es wäre gut, Pennsylvania zu gewinnen. Aber diese Rechnung, ich brauche einen Kandidaten aus einem Bundesstaat und der bringt mir den Bundesstaaten, das gilt schon sehr, sehr lange nicht mehr. Dann gibt es auch eine Frau, die als Alternative zu Harris oft spekuliert wurde, ist Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan. Allerdings ist schon das Gefühl, Harris wird nicht eine zweite Frau nehmen. Ich meine, das ist irgendwo eine gewisse Balance in diesem Team, wäre auch ganz gut. Also es dürfte ziemlich sicher ein weißer Mann werden. Mark Kelly wird immer wieder genannt, der Senator von Arizona, ein ehemaliger Astronaut. Ich glaube, er wäre sicher ein guter Kandidat. Er ist 60, etwas älter als Sie. Ich denke mir, Sie werden eher hier auf mehr Jugend setzen. Aus zwei Gründen. Der Kontrast zu Donald Trump, der ja 78 ist, der jetzt der alte Kandidat ist, der manchmal wie ein verwirrter Opa wirkt, ist dann doch stärker. Und der Vizepräsidentschaftskandidat von Donald Trump, J.D. Vance, ist ja auch unter 40. Und da möchte man vielleicht niemanden entgegensetzen, der dann wieder älter wirkt. Alte Politiker können auch eine gewisse Weisheit, Erfahrung, auch eine Qualität ausstrahlen. Ich glaube, in den letzten Wochen bei den Demokraten hat man das Gefühl gehabt, wir haben genug von den Alten, die machen uns nur Probleme.
Da sieht man jetzt schon diese Fragen, die sich ergeben von Wählergruppen, die man ansprechen will. Junge WählerInnen, Frauen, People of Color. Und das ist vielleicht so die größte Frage, die mich bei Kamala Harris wundert. Die sollte ja eigentlich viele Wählergruppen gut ansprechen können. Jetzt hast aber auch du in diesem letzten Podcast zur TV-Debatte gesagt, Kamala Harris ist eigentlich auch extrem unbeliebt. Und ich verstehe absolut nicht, warum das so ist.
Ja, das ist eine gute Frage. Das haben sich viele schon gefragt. Was macht sie eigentlich so wenig beliebt? Sie war eine erfolgreiche, gute Generalstaatsanwältin, also Justizministerin in Kalifornien. Sie hat eine Senatswahl in Kalifornien gewonnen. Sie galt als Hoffnungsträgerin im Jahr 2020, als es darum ging, wer könnte die Gegenkandidatur zu Trump machen. Und ihr Wahlkampf war sehr schlecht. Er war schlecht geführt, schlecht organisiert. Und es wurde ihr in der Partei vorgeworfen, etwas, was eigentlich jetzt ihre Stärke sein könnte. Dass sie als Staatsanwältin eigentlich sehr streng gegen Kriminalität vorgegangen ist. Das ist jetzt etwas, was jetzt für sie spricht, aber bei den demokratischen Vorwahlen damals schlecht angekommen ist. Sie konnte sich auch kein klares Profil entwickeln. Und als Vizepräsidentin hat sie auch vor allem ein sehr schlechtes erstes Jahr gehabt. Da hat sie schlechte Auftritte gehabt, schlechte Interviews. Das Team hat sie nicht gut geführt, da sind ihr Leute davongelaufen. Sie dürfte inzwischen besser geworden sein. Das ist die Chance ihres Lebens. Sie ist sehr gescheit. Sie wirkt vielleicht ein wenig abgehoben. Sie hat nicht diese Bodenständigkeit, Volkstümlichkeit, die sich manche von Kandidaten wünschen, Kandidatinnen wünschen. Dass sie Woman of Color ist, also dass sie schwarz ist, dürfte gar keine Rolle spielen. Das hat man schon bei Barack Obama gesehen. Es ist ja eigentlich eine Art von, sie kommt aus einer sehr gemischten, multikulturellen, zwischen Karibik und Indien, ihre Eltern, aber gleichzeitig hat sie einen weißen, amerikanischen, jüdischen Ehemann, ist absolut ein Teil der amerikanischen Mainstream-Gesellschaft. Ist eigentlich ein sehr modernes Bild, das sie präsentiert. Und ich glaube auch, dass sie Frau ist, wird heute auch nicht mehr gegen sie gehalten werden. Mein Gefühl ist, die USA sind heute bereit für eine Präsidentin. Und ja, sie muss jetzt beweisen, dass sie dieses politische Talent auch wirklich hat, dass man eigentlich sich nicht erlernen kann, dass man einfach nur irgendwo in sich haben muss, diesen Instinkt, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu sagen. Man muss sagen, Donald Trump hat das bewiesen, dass er es hat. Gerade in den entscheidenden Momenten. Das heißt, sie ist gefordert, jetzt ihre Zweifler hier ruhig zu stellen, indem sie zeigt, sie hat das Zeug dazu.
Donald Trump hat es sogar geschafft, ein versuchtes Attentat gegen ihn in politisches Kapital umzuwandeln mit seiner Reaktion darauf. Und wenn Kamala Harris jetzt wirklich zur Präsidentschaftskandidatin wird, das sollten wir dann Mitte August ganz fix wissen. Wenn sie es wird, dann steht sie einem Donald Trump und einer republikanischen Partei gegenüber, die eine Art Höhenflug haben aktuell. Was bedeutet jetzt diese Entwicklung vom Wochenende, dieser Wechsel von Biden zu Harris? Ist das für Trump jetzt besser oder schlechter? Was verändert sich da?
Wenn man von seiner Reaktion ausschließt, ist es schlechter. Er ist sehr verärgert. Er ist so verärgert, dass er jetzt sogar geschrieben hat, ich möchte mein Geld zurück. Also es ist wirklich abstrus von den Dingen, die er manchmal sagt. Nein, also dieser Höhenflug der Republikaner, der war eher auch nur virtuell. In den Umfragen hat sich gar nicht so viel bewegt, auch durch den republikanischen Parteitag. Aber es war klar, gegen Biden wird er gewinnen. Jetzt durch den Wechsel, wahrscheinlich zu Kamala Harris, schaut es wieder alles ganz anders aus. Das Land ist gespalten. Es ist ungefähr 50-50, aber es gibt immer eine kleine Mehrheit für die Demokraten. Und vor allem, was unter Biden passiert ist, was die Umfragen gezeigt haben, ist, Biden sind seine eigenen Wähler, Wählerinnen weggelaufen. Die Jungen, zum Teil einige von den Schwarzen, von Latinos. Seine Koalition ist zerbröselt, weil zu viele gesagt haben, er ist einfach zu alt. Er hat seine gute Zeit hinter sich, wir wollen ihn nicht in einer zweiten Amtszeit. Das heißt, Harris muss jetzt versuchen, und das kann sie auch, diese demokratische, eigentlich die Biden-Koalition, mit der Biden 2020 gewählt wurde, jetzt wieder zu gewinnen, zu mobilisieren, dass die tatsächlich zur Wahl gehen. Und dann muss sie noch schauen, dass sie Wähler in der Mitte, die, sagen wir, bereit wären, auch Republikaner, die sagen, naja, Trump will ich nicht, aber bevor ich hier eine Demokratin oder Demokratin wähle, muss ich mir das sehr gut überlegen. Die muss ich ansprechen. Das wird das Schwierigste sein. Es gibt Republikaner, die sagen, Biden hätte ich gewählt, weil dem traue ich irgendwie, alter weißer Mann. Aber bei Harris, der bin ich skeptisch gegenüber, die hat so eine radikale Ader.
I was raised by a mother who said many things that were life lessons for me, including don't you ever let anybody tell you who you are. You tell them who you are.
Vielleicht allein durch die Art, wie sie spricht, vielleicht durch ihre Hautfarbe, durch ihr Geschlecht. Und da muss sie wahrscheinlich zeigen, dass sie einerseits die Jungen, die eigenen Aktivisten auch an sich bindet und gleichzeitig die Wählerinnen und Wähler in der Mitte auch zumindest ihnen eine Alternative zu Trump bietet und sagt, bleibt nicht zu Hause, sondern stimmt für mich. Das ist die beste Art, wie man Trump verhindern kann. Das ist eine Gratwanderung, die sehr viel politisches Talent fordern wird. Und wenn ihr das aber irgendwo gelingt, auch nur annähernd, ich glaube, dann sind ihre Chancen gar nicht so schlecht.
Also würdest du nicht sagen, dass es schon zu spät ist für einen demokratischen Sieg nach den letzten Chaoswochen?
Also es sind 4 Monate bis zur Wahl. Der letzte britische Wahlkampf hat, glaube ich, 3 Wochen gedauert. Bei uns in Österreich hat der Wahlkampf ist ja auch noch nicht ganz klar angelaufen. Dass die Amerikaner 1,5 oder 2 Jahre Wahlkampf machen und glauben, da ist die Zeit schon davon zu laufen, das ist eher eine amerikanische Unsitte. Nein, da kann sich noch sehr, sehr viel ändern. Die meisten Wählerinnen und Wähler in dem Land haben noch gar nicht sich mit der Politik so sehr beschäftigt. Und das beginnt erst wirklich dann im Herbst, wenn Leute sich dann wirklich einschalten und nachdenken und sich entscheiden, gehe ich überhaupt zur Wahl, was ja Amerikaner ein bisschen weniger tun als in vielen europäischen Staaten und für wen wähle ich? Nein, nein, da ist noch sehr viel Zeit, aber die Zeit muss gut genützt werden.
Ich würde sagen, es ist auch nochmal spannender geworden jetzt mit dem Wechsel von Biden zu vermutlich Harris und es wird noch genug zu analysieren geben. Also
ja, ich denke, wir werden uns wiedersehen.
Wir werden es. Danke dir.
Sehr gerne.
Hier geht es jetzt gleich weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Wir sprechen unter anderem über einen wichtigen Termin, den Joe Biden trotz seines Rückzugs noch wahrnehmen wird. Und über mehrere umstrittene Termine in Europa, bei denen sich die österreichische Regierung mal wieder streitet, ob sie teilnimmt oder nicht. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, Thema des Tages gut finden, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Also vielen Dank dafür. Es geht gleich weiter.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapidresponse.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Der israelische Präsident Benjamin Netanyahu reist heute am Montag in die USA. Geplant ist unter anderem ein Treffen mit Joe Biden und eine Rede vor dem gesamten US-Parlament. Thema dürfte auch ein mögliches Abkommen zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen sein. Der aktuelle Rückzug von Biden aus dem Präsidentschaftsrennen könnte seiner Forderung nach einem Waffenstillstand aber den Wind aus den Segeln nehmen. Zweitens, in Europa geht der Streit mit Ungarns Premier Viktor Orban weiter. Weil der in seiner Rolle als EU-Ratspräsident unabgesprochen nach Russland gereist ist, wollen viele EU-Politiker ihn boykottieren. Österreich ist sich nicht einig, ob es da mitziehen soll oder nicht. Heute am Montag will der schwarze Innenminister Gerhard Kahner persönlich zu einem von Orban angesetzten Termin reisen. Die grüne Justizministerin Alma Sadic will zu ihrem Termin aber bewusst nur einen Beamten schicken. Und drittens, in Teilen von Österreich hat es am Wochenende schwere Gewitter gegeben. Zum Beispiel in der Ortschaft Kremsbrücke in Kärnten, wo laut dem lokalen ORF-Studio mindestens bis zum Montagmorgen Zivilschutzalarm geherrscht hat. Die starken Unwetter dürften sich jetzt vom Westen und Süden des Landes bis in den Osten ausweiten. Dadurch soll es im Laufe der Woche in ganz Österreich eine merkliche Abkühlung geben. Richtung Wochenende kehrt dann die Hitze zurück. Die aktuellsten Updates und alles weitere zum Weltgeschehen können Sie wie immer auf derstandard.at nachlesen. Wenn Sie noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Inside Austria. Der widmet sich in der aktuellen Folge der Frage, warum Wien immer wieder zur lebenswertesten, oft aber auch zu einer der unfreundlichsten Städte der Welt gewählt wird. Die Kolleginnen haben im teilweise auch hochprozentigeren Selbstversuch probiert, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Inside Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback, Anregungen oder Fragen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie das gerne per Mail an podcast@derstandard.at. In diesem Podcast haben Sie Audiozitate gehört von Fox News, MSNBC, CNN, 60 Minutes, ABC, C-SPAN und Today. Das sind US-Medien. Außerdem haben meine KollegInnen Margit Ehrenhöfer und Christoph Neuwirth an der Folge mitgearbeitet. Mein Name ist Tobias Holub und ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapidresponse.